Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Biada. Der Gast oder in dem Fall die Gäste sind Georg Schütte und Volker Meier-Guckel, Autoren eines viel diskutierten Discussion Papers zur Gegenwart und Zukunft des deutschen Wissenschaftssystems. Veränderungen wagen, lautet der Titel. Und das ist dann auch das aktuelle Thema unseres Gesprächs heute. Herzlich willkommen, Georg Schütte und Volker Meier-Guckel.
Hallo.
Hallo.
Neulich habt ihr zusammen in der FAZ noch ein bisschen stärker zugespitzt und dem deutschen Wissenschaftssystem attestiert, sich in einem tiefen Tal zu befinden. Georg Schütte, du bist jemand, der das deutsche Wissenschaftssystem aus vielen Blickwinkeln kennt, ehemaliger Generalsekretär der Alexander von Humboldt Stiftung, langjähriger und für die Aushandlung der Wissenschaftspakte zuständiger Staatssekretär im BMBF, seit 2020 Generalsekretär der Volkswagen Stiftung. Hand aufs Herz und mit all deiner Erfahrung, Georg, ist euer Alarmismus nicht ein bisschen übertrieben?
Man kann das schon als übertrieben darstellen. Ich glaube, es ist aber an der Zeit, zumindest einmal zu fragen, wo stehen wir denn? Wir stehen natürlich nicht am Ende und wir sind nicht am Abgrund und wir sind erst recht nicht einen Abgrund hinuntergestürzt. Wir sind aber in einer Zeit, wo sich die Welt um uns, sagen wir dann doch, dramatisch schnell verändert. Und wir müssen in dem Sinne fragen, sind wir noch auf der Höhe der Zeit? Und wenn wir da schauen, wie verändert sich die Welt um uns herum? Da muss ich sagen, Deutschland, aber insbesondere auch Deutschland in Europa wird nicht schlechter, aber die anderen werden deutlich schneller besser. Da gibt es eine ganze Reihe von Indikatoren. Wenn wir einmal schauen darauf, wie sich die Anzahl von Publikationen verändert hat, dann waren wir vor 7, 8 Jahren noch an der Spitze in Europa in der weltweiten wissenschaftlichen Publikation und sind jetzt deutlich, wir sind jetzt auf Rang 2. China holt massiv auf. China holt auch massiv auf in der Qualität der Publikationen. Hier sind wir inzwischen in so internationalen Rankings hinter China und den USA auf Rang 3 zurückgefallen. Wir in Europa. Deutschland hat da immer noch eine starke Rolle, aber auch wir alleine können hier den Karren nicht mehr voranziehen. Das heißt, es gibt eine Reihe von Indikatoren. Wir können noch den Anteil weltweit an den Patenten mit hinzunehmen. Da waren wir in Europa vor 20 Jahren noch an der Weltspitze. Wir sind jetzt auf Rang 4 zurückgefallen. Also es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren, wo wir fragen müssen, und ich sage das bewusst, in der Doppelung, wo stehen wir in Europa und wo stehen wir in Deutschland in einer Zeit, wo um uns herum ganz viel passiert. Das haben wir auch mit einer Reihe von Wissenschaftsministerinnen und Ministern diskutiert. Und Volker, du hast ja die Gespräche mitgeführt. Wir haben da auch so ein ähnliches Bild bekommen. Viel Licht, aber auch deutliche Schattensignale.
Viel Licht und deutliche Schattensignale. Volker Meier-Guckel, du bist auch viel rumgekommen in deiner Karriere, Referent bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes im Planungsstab des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog und seit vielen Jahren beim Stifterverband in unterschiedlichsten Funktionen, aber immer nah dran am Wissenschaftssystem. Nochmal, Europa Rang 2 oder 3 weltweit, Deutschland noch eine starke Rolle. Zugespitzt gegen den Strich gebürstet hast du auch immer schon gern, aber fürchtest du nicht, dass eure Analyse daraus ein tiefes Tal abzuleiten, die Verantwortlichen eher vor den Kopf stößt als motiviert?
Ja, nun nehmen wir mal den Teilsatz weg, den Georg ja eben schon ein bisschen relativiert hat. Aber die gleiche Debatte haben wir ja insgesamt über den Innovationsstandort Deutschland. Und wir sehen, dass wir in inkrementellen Verbesserungen immer noch ganz gut sind, aber bei den wirklich großen Technologiethemen, Digitalisierung, digitale Plattform, KI kommt aus Deutschland und aus Europa weniger als in anderen Ländern. Da sind andere Länder deutlich dynamischer. Und das ist ja das, was Georg Schütte auch eben angemahnt hat. Wir müssen sehen, wie sich die Welt verändert und wir müssen dann schauen, welchen Anteil an dieser Krise im deutschen Innovationssystem insgesamt hat möglicherweise auch das Wissenschaftssystem. Und Georg Schütte hat eben Publikationen genannt. Das betrifft ja im Wesentlichen den wissenschaftlichen Output. Wenn ich mir den Transferbereich anschaue, dann kann man wirklich sagen, dass wir da in den letzten Jahren nicht viel, viel besser geworden sind. Während während sich viele der Dinge, die sich in der Welt entwickeln, ja gerade in Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft entwickeln. Ganz deutlich geworden ist das bei den KI-Entwicklungen rund um ChatGPT, die kamen ja aus den Unternehmen. Übrigens Unternehmen, die in vielfacher Weise verflochten sind, ja, auch regional und an Orten verflochten sind mit dem amerikanischen Wissenschaftssystem. Und das ist in Deutschland noch nicht hinreichend der Fall, auch in Europa nicht. Das ist dieser Transferbereich, den man sich anschauen kann. Da geht es um Kooperation, da geht es aber auch um Gründung. Auch bei den Gründungen sind wir nicht schlecht, aber wenn wir auf die Deep Tech Gründung anschauen aus dem deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystem, da verlieren wir. Ja, da gibt es immer weniger Gründungen und das sind eigentlich die Bereiche, auf die es in Zukunft ankommt. Und wenn man sich diese Indikatoren anschaut, dann stagnieren wir allenfalls, aber wir entwickeln uns nicht in die Richtung, in die es eigentlich entwickelt werden müsste.
Also im Grunde, man kann es vielleicht zusammenfassen, es fehlt an Dynamik. Anderswo ist die Dynamik da im System, bei uns ist sie nicht da. Der absolute Stand ist gar nicht so schlecht, der könnte vielleicht noch besser sein, aber der absolute Stand ist vielleicht gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Dynamik fehlt und das lässt uns für die Zukunft sorgen. Woran, Volker Meier-Gucke, liegt denn das? Wie lässt sich das erklären, dass wir diese Dynamik nicht haben? Es ist ja nicht so, dass die Leute in Deutschland in den vergangenen 10 Jahren dümmer geworden wären.
Es verändert sich ja was auch in der Gesellschaft. Nehmen wir mal den für die Transformation der Gesellschaft wichtigen Fächer, nämlich die MINT-Fächer. Ja? Da gibt es deutliche Rückgangszahlen in dem MINT-Nachwuchs, der ja für die gesellschaftliche und industrielle Transformation ganz entscheidend sein wird. Und die Frage stellt sich ja, wir konstatieren das seit Jahren, ja, also im Maschinenbau hat sich in den letzten 10 Jahren die Studienanfängerzahlen halbiert. Aber welche Konsequenzen ziehen wir eigentlich daraus? Welche Konsequenzen ziehen wir daraus in einer wissenschaftssystemischen Debatte, außer dass wir irgendwie Werbung machen für MINT-Fächer?
Also die Frage ist ja, warum ziehen wir keine Konsequenzen? Das ist ja die Frage, warum ziehen wir keine Konsequenzen?
Weil es in meinen Augen nicht wirkliche regulierende Instanzen gibt, die, wenn sich die Hochschulen nicht bewegen, auch mal sagen, okay, dann gibt es weniger Geld.
Mhm. Ja? Georg hilft dabei. Also woran liegt das? Das ist offenbar ja, wir feststellen, die Dynamik ist nicht da, aber es passiert nicht genug.
Es gibt, glaube ich, in Ergänzung zu dem, was Volker sagt, keine Debatte über diese Felder, weil die Debatten sich im wissenschaftspolitischen Bereich sehr schnell darauf fokussieren, Finanzströme zu verhandeln, zu organisieren, und zwar sowohl im Bund-Länder-Verhältnis wie auch in den einzelnen Bundesländern. Aber die Verständigung auf eine, wenn man so will, strategische Dimension, wobei ich den Strategiebegriff jetzt auch nicht überstrapazieren will. Immer wenn man etwas nicht ganz genau weiß, redet man erstmal über Strategien. Aber wenn wir schon darüber reden, welche Ziele haben wir, und so wie der Volker es sagt, wenn wir ein Defizit im MINT-Bereich haben und sehen, dass das wertschöpfungsrelevant für Deutschland wird, dann müssen wir das Defizit adressieren. Aber die Debatte über diese Defizite und dann Zielstellungen, um solche Defizite zu beheben, die findet nur unzureichend statt. Die findet auch politisch nur unzureichend statt. Mal zugespitzt gesagt, Finanzdebatten ersetzen nicht Debatten darüber, wo wir mit unserem Wissenschaftssystem denn mittel- bis langfristig hinwollen.
Also eine Art Strategiearmut, die da ist. Vielleicht könnte man eher sagen, auch die Angst vor Strategie, die Vermeidung von Strategie. Ich meine, nehmen wir mal das Beispiel Governance deutscher Hochschulen. Wir alle wissen eigentlich, habe ich auch schon interessante Podcasts zu gehabt, wir wissen, dass wir ein Problem haben mit den Strukturen, den Entscheidungsstrukturen deutscher Hochschulen. Aber irgendwie sind das unheimlich stabile Systeme. Wir reden darüber, dass sich etwas ändern muss. Ihr tut es übrigens auch in eurem Papier. Ihr sagt, die Governance-Strukturen in deutschen Hochschulen sind so weiterzuentwickeln, dass sie einerseits den verfassungsrechtlichen Mitgestaltungsrechten Genüge tun, andererseits aber auch dem Gesamtinteresse der einzelnen Hochschule, die aus dem Gesamtinteresse der einzelnen Hochschule sich ergebende Zielsetzungen realisiert werden können. Das klingt dann toll, aber wir tun es nicht. Volker, warum? Also was, oder sagen wir andersrum, wie kommen wir dahin, dass wir es tun? Und auch wenn ihr das fordert, müsst ihr ja eine Idee haben, wie wir es schaffen.
Also es setzt ja erstmal eine gemeinsame Analyse voraus. Also eine Verständigung zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern, Bund und Ländern, auf welche strategischen Felder man sich gemeinsam begeben will, um bestimmte Herausforderungen zu lösen. Ja? Wenn ich mir aber die Innovationsstrategien der Länder anschaue, das haben wir mal gemacht als Stifterverband, dann finden wir da viele, viele Themen, die ganz ähnlich sind. Wenn man sich die Strategien dann im Einzelnen anguckt, dann formuliert jedes Bundesland seine eigene Strategie. Ja, also es gibt also kaum den Blick über die Landesgrenzen hinweg. Es gibt gar keinen Blick über die Bundesgrenzen hinweg, ja, um mal zu schauen, wie können wir möglicherweise arbeitsteilig und strukturiert bestimmte Fragestellungen adressieren. Also dieser, ich nenne es mal so Strategic Foresight, ja, eine Sache, die übrigens in der EU mal vor einigen Jahren angegangen werden sollte, aber dann durch Corona und Ukraine-Krise dann auch unterbrochen worden ist, das fehlt uns auch ein bisschen. Ja? Und aus diesem strategischen Vorausschau kann man dann auch im Sinne von Roadmapping Maßnahmen ableiten. Und danach sollten wir erst die Finanzierungsfrage stellen und sie nicht am Anfang einer Debatte stellen.
Und wenn wir das so formuliert haben, wie es eben zitiert wurde, dann stellen wir schon in Rechnung, dass es in der Rechtsprechung eine sehr eindeutig definierte Rolle von Professorinnen und Professoren im deutschen Hochschulsystem gibt, aus guten Gründen. Die ist festgeschrieben und die steht gleichzeitig, die damit verbundenen individuellen Rechte stehen in einem Spannungsverhältnis zu dem, was als Gesamtinteresse oder können in einem Spannungsverhältnis zu dem stehen, was als Gesamtinteresse einer Hochschule, aber auch eines beispielsweise Landeshochschulsystems, was da herausgearbeitet wird. Wie Volker sagt, der Prozess, dies herauszuarbeiten, der ist noch unterbelichtet. Also Landeswissenschaftsstrategien gibt es nur in einem Teil der Länder. Zweitens, Jan-Martin, hast du sicherlich recht, wenn wir darüber reden, die Debatte über Governance-Modernisierung in Hochschulen wird immer wieder geführt und die Forderung nach mehr Hochschulautonomie ist wohlfeil. Gleichwohl müssen wir sie führen, wenn wir gleichzeitig Strategiefähigkeit einfordern. Und da führt dann kein Weg mehr dran vorbei. Wir werden ja gleich noch über eine Reihe weiterer Forderungen reden, die wir gestellt haben. Und die funktionieren nur in so einem Mehrklang. Strategiefähigkeit von Hochschulen, das heißt, die Möglichkeit, auch ein Gesamtinteresse einer Hochschule zu definieren und auch zu bestimmen, was tragen einzelne Hochschulen und Forschungseinrichtungen zum Gesamtinteresse des Landes bei. Das ist eine der zentralen Fragen und wir müssen eine Antwort darauf finden, damit die anderen Dinge, die wir fordern, auch funktionieren können. Was heißt das sehr konkret? Das ist schon auch ein Auftrag an Landesregierungen, einmal kritisch zu hinterfragen, wo man sich, sagen wir, wo man politischen Stimmungslagen nachgeht, um gegebenenfalls populär noch Mitbestimmungsrechte in Hochschulen noch einmal auszudifferenzieren. Und wo es gelingen kann, tatsächlich auch Strukturen von Verbindlichkeit zu schaffen, die neben der Beteiligung der wesentlichen Stakeholder am Ende auch dazu führt, dass man Diskussionen abbindet und zielgerichtet dann auch das Handeln voranbringt.
Ein Schlagwort oder zwei Schlagwörter, die ich sehr eindrücklich fand in eurem Papier, ist dieses von der Wettbewerbslogik zur Wirkungslogik. Das ist etwas, was sich durchzieht. Heißt das, Volker, wir haben im Augenblick zu viel Wettbewerb und vielleicht verhindert der sogar genau diese strategische Orientierung, über die wir sprechen? Und was heißt dem gegenüber dann Wirkungslogik? Ist das eine Ablösung von Wettbewerb?
Ich glaube, wir müssen mal aus diesen Dichotomien rauskommen. Ja? Also wir haben ja bisher eine Wettbewerbslogik, die sich weitgehend aus der Logik speist, zeigt uns mal eure Projekte und eure Stärken und daraus wird sich schon ein gemeinsames Ganzes entwickeln. Ja? Und dagegen stehen sozusagen die strategischen Förderprojekte, die dann sagen, wir müssen in der Schlüsseltechnologie X wollen wir jetzt was fördern. Sozusagen, das ist eine klare themenorientierte Ausschreibung. Aber vielleicht kann man tatsächlich in so einer Verknüpfung von Wettbewerb und Wirkung sich mal an den großen Herausforderungen orientieren und dann sagen, Hochschulen, schickt uns eure Vorschläge, aber mit der Leitfrage, was kann euer Projekt dem Wissenschaftssystem insgesamt Gutes tun? Das ist übrigens die Leitfrage, die sich der ETH-Rat stellt, wenn es um die Geldverteilung an die einzelnen eidgenössischen technischen Hochschulen geht. Ja, da ist immer die Frage, was bringt es für das System, das, was ihr vorhabt. Das heißt, die Freiheit der Wissenschaft wird unbedingt eingefordert und gewährt. Ja? Aber die Frage ist, eines der Bewertungskriterien ist eben nicht nur wissenschaftliche Exzellenz, sondern sozusagen eine Ausrichtung auf strategische Ziele.
Haben es dann Grundlagenforschung und Geisteswissenschaften schwerer als Ingenieurwissenschaften oder Life Sciences?
Das ist wieder eine dieser Kurzschlüsse. Wenn wir das Wort Wirkungslogik hineinbringen, dann suggeriert deine Frage ja, dann werden nur noch anwendungsorientierte, ja, technologische Felder bespielt. Ich bin der vollkommen gegenteiliger Überzeugung. Ich glaube, die Geisteswissenschaften, die Sozialwissenschaften haben einen ungeheuren Beitrag an all die Transformationsthemen, die wir in der Gesellschaft haben, zu leisten. Denn es sind nicht technologische Sprünge, die wir irgendwie machen müssen, sondern es sind gesellschaftliche Sprünge, die wir geben müssen. Das heißt, dieses Ausspielen zwischen angewandter Forschung und Grundlagenforschung, Technikforschung und Geisteswissenschaften, das ich weiß gar nicht, woher das immer kommt. Denn wir sagen doch ausdrücklich in unserem Papier, wir brauchen eine differenzierte Grundlagenforschung, weil wir gar nicht wissen, wo die nächste Krise herkommt. Ja.
Und das ist mit Wirkung gemeint, dass wir vorher darüber reden, wo soll es denn hingehen? Und wenn wir in einer Zeit, wie Volker sagt, wo viele ja die Gegenwart als so eine Polykrise, als ein Nebeneinander vielfältiger Herausforderungen wahrnimmt, wenn wir in so einer Zeit darüber denken, wie können wir ein Wissenschafts- und Hochschulsystem nachhaltig aufstellen, dann heißt das ja, wir müssen auch für die Zukunft auf eine solche Vielfalt von Herausforderungen vorbereitet sein. Das gelingt nur, wenn man ein Wissenschaftssystem auch in einer großen Breite, auch in der Grundlagenforschung aufstellt. Und Wirkung heißt in dem Sinne Wirkung auf solche Analysen und Zielsetzungen hin ausrichten. Nicht auf kurzfristige Effekte der Inwertsetzung, sondern wirken im Hinblick darauf, was trägt das System bei, um dann zukunftsfähig zu werden, nachhaltig ausgestattet zu sein für die Zukunft. Und deswegen auch nicht ein Ersatz, das eine durch das andere ersetzen. Die Wettbewerbe, nicht zuletzt die Exzellenzinitiative und die Exzellenzstrategie, hatten ja durchaus ihre Berechtigung, wo man wahrgenommen hat, es gab eine Zeit, wo wir einen neuen Impuls in das System hereinbringen mussten, um eine Dynamik zu erzeugen. Gleichzeitig muss man nach einer bestimmten Zeit dann immer wieder konstatieren, was sind die Nebeneffekte und wie arrangieren sich die Akteure im Hinblick auf solche Anreizsysteme. Und wenn dann das Handeln überspitzt wird und vornehmlich nur noch wettbewerbsopportun ausgerichtet wird, dann muss man hinterfragen, passt das von der Richtung noch? Und wir glauben, hier müssen wir ein Stück weit gegensteuern. Nun sind Hochschul- und Wissenschaftssysteme ja nicht Systeme, wo man Gas gibt und einen Tag später wieder aufs Bremspedal drückt. Das sind langfristige Entwicklungen, die sich hier vollziehen, aus guten Gründen. Und deswegen sagen wir, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir hinterfragen müssen, ob die aktuelle Logik der Wettbewerbe noch zielführend ist oder ob wir hier nicht noch komplementär andere Erwägungen mit hinzunehmen müssen.
Und das
deswegen
Deutsche
ergänzen.
Und das deutsche Hochschul- und Wissenschaftssystem ist besonders, vielleicht nicht das schnellste, ich will jetzt nicht sagen das langsamste, aber es hat eine sehr lange Veränderungsdauer. Und das hat sicherlich auch was mit unseren föderalen Strukturen zu tun. Es hat mit vielen Dingen zu tun. Ihr habt deshalb, um es mal ein bisschen konkreter noch zu machen, verschiedene Pilotinitiativen definiert, bei denen ihr sagt, wenn wir schon langsame Strukturen haben, wo können wir denn loslegen, um zu modernisieren? Und dabei könnte man sicherlich viele rausnehmen, wir haben über einige schon gesprochen, aber ich will mal die Experimentierräume rausnehmen an der Stelle. Volker, Experimentierräume ist als Begriff erstmal etwas, was man heute gerne benutzt. Was genau meint ihr damit Ich würde ja mal sagen, Hochschulen sollten ja an sich per se Experimentierräume sein.
Ja, das sind sie ja auch. Aber wenn es um strukturelle Weiterentwicklung geht, um Organisationsmodelle, die man möglicherweise neu schaffen kann, dann haben wir zu wenig Experimentierräume. Ich erinnere mich an die letzten großen Experimentierräume, die wir geschaffen haben, KIT, ja, oder auch Berlin Institute of Health. Das sind ja so zwei Räume. Ich will gleich auch noch ein positives Beispiel nennen, wo wir mal wirklich neue Organisationsformen ausprobiert haben, uns dann aber wieder in landespolitisch und bundespolitischen Regelwerken verheddert haben, ja, bevor die ganze Dynamik eines solchen neuen Experimentierraums überhaupt Wirkung entfalten kann, ja. Und das sehen wir bei vielen, vielen Beispielen. Ich will aber sagen, es gibt ja auch Beispiele, wo man merkt, wenn man so ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dann funktioniert das auch. Nehmen wir mal den Dieter-Schwarz-Campus in Heilbronn. Eine private Initiative, wo
Das hat Dieter
tatsächlich,
Schwarz mehr als ein bisschen Geld, Volker.
ja, das gebe ich gerne zu, aber im Vergleich zu dem, was wir im Wissenschaftssystem haben, immer noch überschaubar. Aber natürlich, es ist viel Geld da reingeflossen. Aber es zeigt ja, wenn man will, dann kommen die alle zusammen. Da ist Max Planck, da ist die ETH Zürich, da ist Oxford, da sind die Fraunhofer-Institute. Also es
Die
ist
TU
schon.
München nicht vergessen.
In München, genau. Übrigens interessanterweise eine Uni aus Bayern und nicht aus Baden-Württemberg. Also es zeigt ein bisschen Agilität und Geld und den Willen, etwas wirklich Neues zu schaffen, ist das auch möglich in Deutschland.
Das heißt, man braucht diese Experimentierräume nicht irgendwie juristisch definieren, sondern es geht eher darum zu sagen, Mensch, wir können loslegen, also legen wir einfach mal los.
Legen wir los, aber legen wir nicht gleich wieder Fesseln an. Das ist so ähnlich wie bei der Debatte über die Sprintagentur. Ja? Also wenn wir loslegen, dann versucht doch in diesem Konstrukt Freiräume zu schaffen, für auch regulatorische Freiräume, um dann in einer Begleitforschung zu schauen, was wird denn, was passiert denn, wenn wir diese regulatorischen Freiräume schaffen? Ich nehme mal das Beamtenrecht, ich nehme mal die Besoldungsstruktur, wie die wir in Deutschland haben. Also so ein paar Felder, wo wir sagen, da könnte mehr Austausch auch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft stattfinden, wenn wir nicht alles wieder in einem festgelegten Regelwerk fassen würden.
Man könnte sogar, Georg, die These aufstellen, dass selbst der Ruf nach regulatorischen Freiräumen oft auch eine Art von Ausrede ist, anstatt loszulegen. Würdest du auch so weit gehen, dass man eigentlich in unserem Wissenschaftssystem trotz allem eine ganze Menge Freiraum hat, man muss ihn nur nutzen?
Ja, aber wir haben es bisher nicht ausprobiert. Und so wie wir eben schon gesagt haben, es gibt so Debatten, die wir immer wieder führen, beispielsweise zur Hochschulgovernance. So gibt es ja auch andere, wie wir müssen das ganze föderale System in Bildung und Wissenschaft noch mal neu denken. In den Debatten, die wir in der Vorbereitung für unser Papier geführt haben, kam öfter der Spruch: You cannot boil the ocean. Das große Meer wird man nicht zum Kochen bringen können. Und wenn dem so ist, dann müssen wir halt mal die Flüssigkeit in kleinere Töpfe tun, um in der Metapher zu bleiben. Das heißt, wir müssen im Kleinen mal ausprobieren, wo man Dinge denn dann, um im Bild zu bleiben, zum Kochen bringen kann, wo man Neues ausprobieren kann. Und wenn wir hier Hochschulen und Akteure im Wissenschaftssystem haben, die das Vertrauen genießen, eigenständig handeln zu können, auch strategieorientiert eigenständig handeln zu können, und wenn man denen dann eben doch auch Freiräume gibt, beispielsweise einmal Geld in einen Topf zu werfen, ohne zu hinterfragen, in welchem Anteil dies nun vom Bund und vom Land kommt und wer unter Umständen nach welchen Anträgen auf Zuwendung das Geld bekommen hat, sondern einmal ausprobiert, so etwas gemeinsam in einen Topf zu werfen, um dann gemeinsam Forschungs- und Entwicklungsziele, auch Organisationsentwicklungsziele zu erreichen, dann können wir doch mal sehen, was dabei rauskommt.
Aber dann schreien
Entschuldige?
doch die Rechnungshöfe sofort, wenn jetzt Bund und Länder Geld einfach in den Topf werfen und sagen, macht damit, was ihr wollt, und wir wollen gar nicht genau wissen, wo es herkommt.
Die Debatte wollen wir gerne führen. Dann sollen die Rechnungshöfe bitte jetzt aufschreien und sagen, wir sind dagegen, dass wir solche Experimente wagen, um einmal auszuprobieren, wie sich das System weiterentwickeln kann. Dann kommen wir endlich in eine qualifizierte Debatte, die nicht in Angst vor Regeln und Regelüberschreitungen erstarrt und den schwarzen Peter Rechnungshöfen zuschiebt, sondern wir kommen in eine Debatte darüber, wo wir denn hinwollen und wie wir einen Weg finden, um dahin zu kommen. Ich würde mich freuen, wenn jetzt jemand aufschreit.
Jetzt habt ihr gesagt, wir fangen so ein bisschen im Kleinen an, könnte man sagen, Experimentierräume. Jetzt kann man aber auch den Gegenschnitt machen und das ganz Große nehmen, und zwar die großen Wissenschaftspakte, Georg, die du ja auch in der letzten, sozusagen die aktuelle Phase mitverhandelt hast oder entscheidend verhandelt hast. Ist deren Logik noch zeitgemäß? Das wird ja jetzt auch gerade zwischen Bund und Ländern so ein bisschen diskutiert. Wenn man mehr Dynamik ins System bringen möchte, wenn ihr mehr Dynamik ins System bringen wollt, was heißt denn das dann für die großen Pakte, Georg?
Ich glaube, dass die großen Pakte ja zunächst ein riesiger Vertrauensvorschuss der Gesellschaft an die Wissenschaft sind. Und der ist gut, den kann ich nur loben, weil wenn die Analyse richtig ist, dass wir uns weltweit anstrengen müssen, dann müssen wir auch die entsprechende Power ins System bringen und auch die entsprechende Finanzpower. Die Verhandlungen waren aber gleichzeitig auch geprägt dadurch, dass es erst einmal, was man auch nachvollziehen kann, in jeder Organisation, in jeder großen Wissenschaftsorganisation ein Interesse gab, das eigene, von dem man überzeugt ist, auch hinreichend ausgestattet zu wissen. Und es gab gleichzeitig ein Misstrauen dahingehend, dass gesagt wurde, und wenn jetzt noch zusätzliche Anforderungen kommen, wo man beispielsweise, so wie wir das eben auch gemacht haben, wohlfeil über Strategien redet, am Ende aber alle Angst haben müssen, dass der Staat kurzfristig wiederum politisch tagesaktuelle Ziele in die Wissenschaft reinträgt, da gab es ein großes Misstrauen, dass man sich auf solche Dinge einlassen kann. Und Debatten darüber, ob so etwas wie einen gemeinsamen Strategiefonds gibt, die wurden sehr schnell abgewiegelt und man wollte sie nicht führen. Es überrascht auch nicht, weil ja auch damals, wie auch in großen Teilen heute noch, die wissenschaftspolitischen Debatten ja nie über die Inhalte gingen, sondern da wurde eben nur ums Geld gerangelt. Wie kann man denn dann Vertrauen aufbauen, dass man gegebenenfalls sogar gemeinsam strategische Ziele entwickeln kann? Deswegen in Antwort jetzt auf die Frage, nachdem ich sie ein bisschen eingekreist habe, ich glaube, solche Debatten sollten wir noch einmal neu führen. Die Paktziele sind ja benannt und man wird immer Indikatoren finden, nach denen man sie auch erreicht hat. Die große Frage, bringen die Pakte das System und das Land insgesamt voran? Sind wir richtig unterwegs? Oder sollten wir noch mal überlegen, ob wir nicht an der einen oder anderen Stelle noch mal gegen den Strich denken und bürsten können? Das Momentum sollten wir versuchen, noch einmal zu erzeugen. Es geht aber nur, wenn man mit hinreichend Vertrauen wieder ins Gespräch kommt.
Volker, die großen Pakte, man könnte auch die Exzellenzstrategie dazu nehmen. Und wenn wir auf die Exzellenzstrategie fokussieren, die stammt im Grunde in der Urform als Exzellenzinitiative aus dem Jahr 2006, fast schon 20 Jahre alt. Wenn man sagt, von der Wettbewerbs- zur Wirkungslogik, ich weiß, du willst das nicht so dichotom sehen, ich will trotzdem fragen, wo bleibt denn dann eigentlich noch so eine Exzellenzstrategie? Müsste man da eher so eine Art Wirkungsstrategie draus machen? Also hat die noch eine Zukunft eigentlich?
Also Georg hat ja eben gesagt, der große Vorteil dieser Pakte, oder der Exzellenzstrategie oder ne, Pakt für Studium und Lehre, ist ja in der Langfristigkeit und Nachhaltigkeit, die garantiert wurde. Anders zum Beispiel als im Bereich des Transfers, wo wir einen Flickenteppich von Fördermaßnahmen haben, die mal kommen und mal gehen, von diesem Ressort und jenem Ressort. Und wir kriegen überhaupt keine nachhaltige Strukturentwicklung in diesem Bereich hin. Und was Exzellenzstrategie betrifft, hat Georg ja gesagt, der Impuls, der damals gegeben wurde, war ja Vorbild für andere Länder auch. Der Impuls war gut. Die Frage ist, ob es sich irgendwann sozusagen erschöpft
Genau,
hat. Und
genau.
ich glaube, wir müssen auch hier wieder, keine Dichotomisierung, sondern auch hier wieder, glaube ich, müssen wir darüber nachdenken, wie jenseits des, ihr bekommt jedes Jahr 3% mehr, ja, und da machen wir mal individuelle Zielvereinbarungen, oder wir erweitern jetzt die Zahl der Exzellenzhochschulen um noch 2 oder 3, ja, das ist sozusagen inkrementell, ja, nochmal so ein strategisch dynamischer Impuls kommen kann. Ich glaube, diese Debatte müssen wir in allen drei Fakten, die es gibt, führen. Und noch mehr müssen wir natürlich führen, was Nachhaltigkeit im Transferbereich.
Komischerweise haben wir jetzt, wenn wir über neue Instrumente sprechen, überhaupt nicht über die Dati, gesprochen. Die Sprint haben wir kurz erwähnt. Ist das ein Zufall, Volker? Die Dati ist ja eigentlich mal so auch als in dieser Legislaturperiode vielleicht das wissenschafts-innovationspolitische Projekt des BMBF gestartet. Jetzt reden wir gar nicht drüber. Woran liegt denn das?
Naja, du redest ja jetzt darüber und ich würde auch gerne mal darüber reden. Es ist ja politisch in einem, wie soll ich das sagen, in einem nicht klaren Geflecht von Interessen und Zuständigkeiten. Ich glaube, dass das, was jetzt die Kommission vorgelegt hat, ein gutes Konzept ist für die Daten und übrigens genau für das, was ich gesagt habe, nämlich Transferexzellenz dauerhaft und nachhaltig zu fördern und zwar auch agil, ja, also sozusagen das Sprintmodell mit einem gewissermaßen Paktmodell zu verknüpfen. Diese Idee ist gut und richtig. Und jetzt muss sie nur noch politisch auf den Weg gebracht werden. Da ist jetzt, glaube ich, da liegt der Knoten und ich kann mir nur wünschen, dass er in dieser Legislaturperiode noch zerschlagen wird. Ich fürchte aber nicht.
Georg, warst du froh, dass jetzt Volker geantwortet hat?
Nee, man kann schon sagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das heißt aber auch, man muss auch ins Risiko gehen. Und wir müssen uns auch zugestehen, dass Dinge im ersten Anlauf vielleicht nicht optimal funktionieren. Sie aber 3 oder 4 Jahre zu diskutieren, ohne es überhaupt zu versuchen, das finde ich schade. Das ist politisch ein Stückchen, nicht ein Stückchen, das ist eine politisch vertane Chance. Ich würde eher dafür plädieren, ins Risiko zu gehen und dann in 2, 3 Jahren zu schauen, wo wir stehen und wo wir nachbessern können. Das ist die Chance, die wir haben.
Müssen wir sicherlich auch selbstkritisch in der öffentlichen Debatte sein, dass unsere öffentliche Debatte oft genauso läuft, dass wenn etwas nicht von Anfang an funktioniert, wird es gleich verurteilt, anstatt zu sagen, Mensch, etwas nachzubessern, muss nicht immer negative Konnotation haben, sondern wie du sagst, einfach mal loslegen, machen und dann entwickeln. Vielleicht noch einmal ganz zum Schluss zurück zu eurem Papier und zu den Forderungen. Ihr habt eine Menge Vorstellungen, ihr habt eine Menge Vorschläge, aber an vielen Stellen frage ich mich immer, wen sprecht ihr da eigentlich gerade an? Also wer ist eigentlich Adressat der Vorschläge? Das bleibt ein bisschen diffus in der Ansprache. Stimmt ihr zu, Georg, stimmst du zu, dass das ein bisschen diffus ist und warum ist es so diffus?
Weil wir nicht so ein pädagogisches Papier geschrieben haben, wo wir jedem die Hausaufgaben schon ins Stammbuch geschrieben haben. Als wir jetzt eben diskutiert haben, haben wir ja durchaus einige Dinge rausgearbeitet. Wenn wir über Strategiefähigkeit von Hochschulen reden, ist das eine Aufforderung an Landesregierungen, die Landeshochschulgesetze entsprechend auch auszugestalten. Wenn wir über Strategiefähigkeit von Hochschulen reden, heißt das gleichzeitig auch Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme und Debatten in Hochschulen auch zielgerichtet zu führen. Das ist etwas, was sich dann an Akteure im Wissenschaftssystem richtet. Jetzt ist es wohlfeil, über andere zu reden. Deswegen rede ich mal über die Organisation, für die ich stehe, die Volkswagen Stiftung, also eine gemeinnützige, private, wissenschaftsfördernde Stiftung. Keine Unternehmensstiftung, muss ich immer mal wieder erläutern, sondern eine unabhängige Stiftung. Wir haben uns vorgenommen, in der Tat das Thema Experimentierräume jetzt weiter auszuloten, hier auch Verantwortung zu übernehmen, um zu schauen, kann es uns mit unseren Förderinstrumenten gelingen, einmal solche Experimentierräume beispielhaft an 1 oder 2 oder 3 Stellen zu ermöglichen. Und so gemeinsam mit dem Stifterverband haben wir überlegt, welches Know-how vom Stifterverband kann uns da helfen, der Stifterverband mit vielen Studien zur Regulatorik im Wissenschaftssystem, mit Best-Practice-Wettbewerben, wie man Dinge verändern kann. Da bleiben wir jetzt, wir haben nicht nur das Papier gemeinsam geschrieben, sondern wir gucken jetzt auch gemeinsam, was sind die Strukturbedingungen, was sind die Regularien, was sind Stellschrauben, an denen wir ansetzen können, um tatsächlich hier jetzt auch Verantwortung zu übernehmen und einmal auszuprobieren, können wir Dinge tatsächlich in einer neuen Form einmal ausprobieren. Ob es gelingt, das weiß ich auch nicht. Aber da sind wir auch als private Stiftung, haben wir in gewisser Weise auch ein Privileg, dass wir es uns vielleicht sogar eher als öffentlich finanzierte Einrichtungen leisten können, auch einmal zu scheitern. Wir stehen auch in einer öffentlichen Verantwortung, aber ich sehe auch unsere Verantwortung darin, ins Risiko zu gehen und auch den Kopf dafür hinzuhalten, dass Dinge nicht funktionieren. Auch daraus kann man ja lernen.
Und Volker, ihr als Stifterverband wollt weiter zusammen mit der Volkswagen Stiftung schieben.
Wir schieben mit der Volkswagen Stiftung. Ich möchte auch im Wesentlichen darauf eingehen, was wir selber machen können. Wir haben nicht das Geld der Volkswagen Stiftung, um große Strukturen in großen Projekten zu finanzieren. Aber wir versuchen ja beispielsweise mit der Zukunftsmission Bildung in vielen, vielen Partnerschaften auch andere private Stiftungen zu animieren in Bereiche beispielsweise der Nachwuchsförderung, aber auch in Innovationsbereichen zu investieren. Und das passiert ja. Ich nehme mal zwei Beispiele. Die Joachim-Herz-Stiftung hat jüngst ganz neue Formen für Transferzentren entworfen, ja, wo sie sozusagen in einer ganz neuen Struktur, auch in einer ganz neuen Förder- und Governance-Struktur versucht, jetzt etwas Neues in die Welt zu setzen. Das passiert erst. Ich nenne die Hector-Stiftung, die 100 Millionen für das Cyber Valley, für Alice, ja, im Cyber Valley in Tübingen investiert hat. Also es gibt ja Privatinvestoren, die versuchen, in neuen Strukturen mit frischem Geld, aber auch mit sozusagen Governance-Neustrukturen und Freiräumen hier etwas zu entwickeln. Und an diesen Themen wollen wir gemeinsam weiterarbeiten, auch in Partnerschaften mit der Politik.
Vielen herzlichen Dank. Jetzt ist es so, am Ende jedes Podcasts, ja, da wundert sich, stelle ich an meine Gäste die Frage, wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungs- oder Wissenschaftspolitik frei hätte, was wäre der? Jetzt habt ihr euch ja eigentlich die letzten 35 Minuten, 40 Minuten die ganze Zeit was gewünscht von der Wissenschaftspolitik. Trotzdem möchte ich euch auch noch mal die Frage stellen nacheinander. Also Georg Schütte, wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungs- oder Wissenschaftspolitik frei hätte, dann wäre das?
Den Mut zu haben, in die inhaltliche Debatte über die weitere Entwicklung unseres Wissenschaftssystems in diese Debatte zu gehen und sich nicht den Blick über die Finanzdebatten zu verstellen.
Volker Meier-Gucke, wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungs- oder Wissenschaftspolitik frei hätte, das wäre?
Dass die Lehrerausbildung in die Exzellenzstrategien der Universitäten rückt und dies auch belohnt wird.
Volker Meier-Gucke und Georg Schütte, herzlichen Dank. Und das war eine neue Folge von Viada wundert sich. Hat sie Ihnen gefallen? Was denken Sie selbst zum deutschen Wissenschaftssystem und dem Wagen von Veränderung? Sagen Sie es mir in der Kommentarspalte im Blog und gerne auch, was Sie sonst noch für Ideen und Anregungen für weitere Podcasts haben. Bis dahin sage ich, machen Sie es gut. Auf Wiederhören bei Viada wundert sich.